Hallo, liebe Maria, ich freue mich, dass du da bist. Und ich stelle dich einmal kurz vor und dann steigen wir mit einem wirklich spannenden Thema ein, wie ich finde. Also, dein vollständiger Name ist Maria Kagiaki. Du bist langjähriger Gesundheitscoach und auch Expertin für ganzheitliche Zahngesundheit. Du bist Mama von 5 Kindern und hast bis 2020 eine Gesundheitspraxis geleitet in Bayern. Man wird es auch hören übrigens. Ich muss immer lauschen. So, du hältst international Vorträge, gibst dein Wissen in Form von Seminaren weiter, Artikeln, Büchern. Und seit 2018 veranstaltest du auch regelmäßig Zahnsymposien. Und auch Kongresse zum Thema Chlorophyll, weil beides miteinander eng verknüpft ist, sagst du. Und heute sprechen wir über das Thema ganzheitliche Zahngesundheit und damit in Verbindung natürlich auch über eine sinnvolle Kariesprophylaxe, über Fluoride, über Zahnfüllungen, über Wurzelbehandlungen und Implantate, weil es Themen sind, die mich einfach gerade stark beschäftigen, ja. Und darüber, was in deinen Augen denn eine ganzheitliche Mund- und Zahngesundheit überhaupt ausmacht. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gern. Und ich muss ein bisschen ausholen, Maria. Das erste Thema, womit wir beginnen, ist Fluoride, ja? Weil ich glaube, wenn man anfängt, etwas zu forschen im, sagen wir, alternativen Gesundheitsbereich, kommt man schnell auf dieses Thema. Das ist, glaube ich, so das Erste, was so ein bisschen an der Oberfläche rüttelt. Und dann schaue ich auch immer, was sagen die normalen, die gängigen Medien dazu und was finden wir so, ja? Also im Zahnärzteverband ist man sich einig, Fluoride helfen, den Zahnschmelz zu stärken und dadurch vor Karies zu schützen. Das ist die gängige Aussage, ja? Wenn man ein bisschen weiter recherchiert, kommt man drauf, okay, aber Fluorid ist auch als Toxin, als Gift eingestuft. Und dann sagt unser Bundesinstitut für Risikobewertung, ja, Fluorid ist ein Gift, ein Nervengift, weil es die Zellen des zentralen Nervensystems angreift. Aber die Dosis macht das Gift, ist dann immer die gängige Aussage, ja. Und ja, und das macht auch erklärbar, warum diese Warnhinweise auf Kinderzahnpasten zum Beispiel angebracht sind, also nicht schlucken und so weiter, wo ich mich früher manchmal gefragt habe, was bedeutet das? Also hört sich hochgefährlich an. Wie ist denn deine Meinung dazu? Man hält ja wirklich sehr an dieser Meinung fest. Nein, es ist nachgewiesen, sagt man immer, wobei man die Studien, ich sie jetzt nicht kenne, aber nachweisbar schützt es den Zahn vor Karies. Ja.
Also ist ganz klar, also die Fluoridierung ist die gängige, also das ist so die Lehrmeinung, dass das ist genau das, was hier eingesetzt werden sollte, um einfach Zähne zu stärken, einen bestimmten Kariesschutz, also vornehmlich einfach zu leisten. Also ich muss dazu sagen, und so wie du schon einleitend so schön erwähnt hast, es gibt auch so die andere Seite, die einfach zum Beispiel sagt, Halofluoride ist als Neurotoxin einfach gesehen. Wird vielleicht hier gleich noch schon mal vorausschicken. Wir leben in einer Welt, die voll ist, strotzend voll ist mit Substanzen, die unserer Gesundheit nicht dienen. Also von Pestiziden, es kommt alles Mögliche von oben runter, was nicht so wünschenswert ist. Also unser Wasser ist nicht sauber. Also es gibt eine Fülle an Belastungen und also es ist immer so, wie du schon sagst, die Dosis macht es letztendlich, wann irgendwas problematisch wird. Und im Grunde genommen, für mich ist einfach so, wenn ich irgendwas vermeiden kann an Toxinen, also ob es jetzt im Shampoo, in der Zahnpasta, wo auch immer, würde ich natürlich immer diese Variante wählen, die zumindest so gut es geht, frei von Toxinen ist. Und ich habe also sehr viele Experten, also Zahngesundheitsexperten auch international interviewt. Ich muss natürlich sagen, ich schaue mal dann, ich wäre jetzt nicht auf irgendwie so einen ultimativen Fluoridbefürworter, also nicht, dass man den jetzt punktuell ausgesucht hätte. Das ganz Interessante ist allerdings, dass viele von diesen Zahnärzten zum Beispiel sagen, hey, wir sehen das einfach komplett anders. Also wenn Eltern eine Fluoridierung wünschen, weil das in deren Kopf einfach so präsent ist, das muss einfach sein, dann würden die sagen, naja, komm, dann machen wir es heute, aber das wäre jetzt nicht in deren Spektrum drin, dass die das unbedingt machen wollen würden. Weil ich meine, Fluoride, ja, also sie können zum Beispiel die Zahnsubstanz härten. Die Frage ist, wollen wir, was sonst noch alles mit dem Paket mit sein kann? Weil mittlerweile wird auch gemunkelt, sage ich jetzt mal einfach so, dass zum Beispiel die Fluoride also nicht nur für das Härten vom Zahnschmelz verantwortlich sind, sondern eventuell auch zum Beispiel eine Linse beim Auge kalzifizieren könnten, dass die einfach für die Kalzifizierung zum Beispiel auch von der Zirbeldrüse mit verantwortlich sein könnten. Und dann haben wir immer so mehrere Seiten von der Waagschale, wo man sagt, okay, was will ich denn jetzt? Und ich meine, gesunde Zähne geht definitiv auch ohne. Also deshalb würde ich einfach mal sagen, man schaut eher so auf die Richtung, okay, wie kann ich es einfach auch ohne, wenn ich es will?
Ja, und darüber sprechen wir heute auch. Und ich habe auch gelesen, auch die Knochen kann es härten oder kann es härten und führt dadurch zu einer erhöhten Brüchigkeit, weil man will sie eigentlich elastisch haben, wenn man stürzt, dass alles sich gut abfedert. Also ja, ist die Frage, will man wirklich, also macht ein harter Zahn um jeden Preis Sinn, ja, wie du schon gesagt hast, so. Und ich muss ein bisschen ausholen, weil du die Fluoridisierung auch erwähnt hast, diese Prophylaxe. Also ich war letztens mit meiner Kleintochter bei der Zahnreinigung und das macht aber ja in der Regel nicht der Zahnarzt, sondern ich habe es mir aufgeschrieben, wie sie heißen, eine zahnärztliche, zahnmedizinische Prophylaxe-Assistentin. Das ist der Titel, ja. Werden extra ausgebildet. Ich habe ihr dann gesagt, am Ende die Fluoridisierung machen wir nicht. Wir haben ein bisschen gesprochen und sie kannte das Thema auch. Sie hat dann gesagt, naja, sie gibt jetzt nicht mehr die Tabletten, weil ihrem Sohn ist es auch nicht bekommen. Ja, mit dem Magen hat er was gehabt. Aber hier denkt sie, dass es unbedenklich ist. Und habe aber trotzdem gesagt, nein. Und dann wurde empfohlen, eine Fissurit heißt es, glaube ich, die Zähne, die Backenzähne zu versiegeln, damit dort kein Karies entsteht. Dann habe ich sie gebeten, mir das Datenblatt zu schicken. Hat sie auch gemacht, ja. Und da gefährliche Stoffe sind hier fünf aufgezählt und der letzte mit dem kleinsten Anteil ist dann Natriumfluorid. Und dann unter Punkt 11, Toxine steht CMR-Wirkung, krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdende Wirkung. Und dann habe ich ihr das rauskopiert und habe sie gefragt, was heißt denn das? Was bedeutet das für uns? Und dann hat sie geschrieben, das kann sie nicht beantworten. Sie fragt den Zahnarzt, wenn er wieder da ist. Und dann, als er wieder da war, hieß es, sie kriegen keine weiteren Datenblätter. Wir wollen nicht, dass es zur Verunsicherung kommt. Kommen Sie bitte vorbei und ich berate Sie gern, ja. Das werde ich auch machen. Ich habe es nur noch nicht geschafft, aber dann habe ich mir gedacht, was heißt hier eigentlich Verunsicherung? Also es ist so, als wäre ich total unmündig und man kann es, also in diesen Datenblättern müssen Sie ja alles deklarieren, muss es ja deklariert werden, ja. Also ist die Frage, warum ist da das Bewusstsein ein ganz anderes? Also warum macht man diese Prophylaxe? Ich meine, früher hat man Amalgam gemacht, macht man immer noch, die Kasse zahlt das, inzwischen weiß man, dass es giftig ist, Quecksilber auch ein Nervengift, ja. Und vielleicht ist diese Praxis auch einfach fragwürdig und müsste neu überdacht werden.
Also gerade zum Amalgam, also ich war vor, das ist vielleicht so 8 Jahre her, also da hat man aber schon viel, viel über, da war eigentlich Amalgam, ich meine, dass es in Praxen, also kleine Kinder bekommen es nicht, Schwangere bekommen es auch nicht, ansonsten ist es ja immer nur gang und gäbe. Ich meine, es gibt Praxen, die sich den Weißen, also praktisch so das so direkt so auf die Agenda schreiben, dass sie einfach amalgamfrei arbeiten. Aber ich war da bei einer Fortbildung und da hieß es, also Amalgam ist einfach der beste Werkstoff. Also das sind so Momente, wo man einfach dann mal tief durchatmen muss. Und das ist zum Beispiel bei den Datenblättern, die du ansprichst. Also ich habe früher beim Arzt gearbeitet. Also weil das ist einfach spannend, wenn du generell, also so gut wie alle Medikamente, wenn die Leute echt mal den Beipackzettel lesen würden und manchmal, wenn die zum Beispiel ein Medikament echt dringend brauchen, also es kann manchmal sein in bestimmten Situationen, dass jemand vielleicht gerade echt einmal ein Antibiotikum braucht. Wobei Antibiotika und Zähne, da haben wir vielleicht einen kleinen Tick, den wir nur sagen können, weil in dem Moment, wo jemand jetzt ein Medikament echt braucht und würde den Beipackzettel lesen, hätte er wahrscheinlich ein Riesenproblem, weil es ist ja so, es schwingt ja dann alles noch mit, oh Gott, da könnte das X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passieren, um Gottes Willen. Und ich glaube, das ist auch mit so einer der Faktoren, warum es nicht gesagt wird. Nur, so wie du sagst, hallo, wir wollen das wissen. Also, weil du kannst ja nur dann eine Entscheidung wirklich treffen, wenn du einfach beide Seiten von der Medaille kennst. Und die Seite von der Medaille, die jetzt nicht so prickelnd ist, Also das ist ja bei allen Stoffen, die so teilweise in den Menschen gejagt werden, dass es da einfach viele Punkte gibt, die einfach nicht erzählt werden, die aber bekannt sind.
Ja, interessant, dass du auch gesagt hast, auf der Fortbildung war das noch das gängige Thema Amalgam beliebt. Ich habe gelesen, weil er lässt sich gut verarbeiten und ich glaube, es ist natürlich ein Kassenthema. Es wird unbedingt daran festgehalten, weil die Kasse zahlt nur das. Das heißt, wenn man dann Kunststoff, sich für Kunststoff entscheidet, zahlt der Patient alles selber. Da müsste man natürlich, wären es enormen Kosten für die Kassen, sagt man ja immer, wenn man jetzt auf einmal sagt, huch, ist zu giftig für den Patienten, also zahlen wir was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Kostenthema ist, warum da unter anderem, warum daran so festgehalten wird, ja. Aber was ist denn deiner Meinung nach eine gute Kariesprophylaxe? Oder vielleicht steigen wir erstmal damit ein, was ist überhaupt Karies?
Also, das ist ganz interessant. Also, was so, ich meine, wenn wir uns jetzt mal so anschauen, wie das entsteht, also, wir kennen natürlich jetzt rein die grobstoffliche Variante, dass praktisch so es Säureangriffe sind, die einen Zahn praktisch entmineralisieren, lokal entmineralisieren. So würde ich das einfach mal am besten, das ist die schnellste Variante, um das zu erklären. Für die Säureangriffe macht man ja die Kariesbakterien verantwortlich, die sich an Kohlenhydraten und Zucker gütlich tun und deren Ausscheidungsprodukte, also praktisch dann die Zähne angreifen. Aber das ist nur ein kleiner Teil von der Medaille, weil zum Beispiel, was nicht angesprochen wird und was Zähne einfach wirklich entmineralisieren kann, ist, wir haben selten einen optimalen pH-Wert im Mund. Also, ich meine, je nachdem, was jetzt zum Beispiel gegessen wird, haben wir natürlich Schwankungen, aber wir haben zum Beispiel einen Blut-pH, der konstant auf 7,35 so etwa gehalten wird. Und es auch der Mund-pH wäre natürlich so schön, so im Durchschnitt, so ungefähr so in dem Dreh irgendwie gehalten zu werden. Die Sache ist, das meiste, was so gegessen und getrunken wird, das haben wir einen pH-Wert zwischen 4 und 5. Und dann haben wir so dieses Phänomen, dass ständig irgendwas gegessen wird. Ist ja nicht so, als würde man 2 Stunden Pause machen oder 3 Stunden Pause. Und gerade bei Kindern, die zum Beispiel jetzt schlechte Esser sind, da wird immer so, komm Schatz, hier doch und schau, ess doch. Und die sind ständig irgendwie am Essen. Also vielleicht auch gut zu wissen, wir brauchen so an die 2 bis 3 Stunden, dass sich so das Mundmilieu wieder resetten und regenerieren kann. Wo super wäre, wenn einfach nichts außer Wasser so getrunken wäre, ja, das geht, ob es jetzt ein Kartoffelchip oder irgendwie was Süßes ist, das reagiert alles. Und was halt irgendwie auch wichtig ist, dass wenn es ständig diese Säureangriffe gibt, ich meine, der Körper strebt ja immer nach Ausgleich, woher sollen die Mineralien denn kommen? Der Körper holt sich da, wo er es holen kann. Und das ist einfach aus dem Zahnbereich. Und da, also das ist vielleicht so ein Punkt, und da muss ich mir gerade schauen, weil da strebe ich immer an, dass, also ich finde es immer ganz wichtig, es muss erlebbar sein und ich muss das selber testen können. Und da gibt es ja so diese pH-Streifen. Die pH-Streifen gibt es für Urintesten, die gibt es auch für den Speicheltest. Hol dir einfach mal solche pH-Streifen und teste einfach für sich, was passiert, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kaffee trinkst. Ja, was passiert, wenn du jetzt einen Fruchtsaft trinkst? Wenn die Kinder Quetschis essen, so wie ist der pH-Wert vorher, wie ist der pH-Wert nachher? Oder du trinkst einen Zitronensaft, hat einen pH-Wert von 2,3, ist super sauer. Dass der interessant sein kann für die Leber und für den Detox, braucht man nicht drüber reden, aber was der für die Zähne macht, da muss man genau hinschauen. Und mir geht es halt auch darum, dass einfach da hier gleich schnell wieder ein Ausgleich geschaffen wird, dass man nicht so permanent im sauren Bereich sich bewegt, sondern einfach mein Ansatz ist, sollte mal jemand irgendwie gemerkt haben, hoppala, jetzt ist man in den sauren Bereich reingekommen, dann macht zumindest was so direkt für die Mundflora per se, ess vielleicht 4 oder 5 Spirulinas, kau die, ja, und dann schau, womit du mit dem Speichel hinkommst, weil dann bist du schon wieder in einem Bereich von ungefähr der 7. Und da wollen wir hin. Also mir geht es nicht darum, irgendwie Verbotsschilder aufzustellen, sondern das darf auf keinen Fall mehr. Manche Sachen sind echt nicht so sinnvoll, ja, ist schon klar. Aber mir geht es einfach darum, hey, wie kann ich mich einfach schnellstmöglich wieder ausgleichen? Und ich meine, da wollen wir hinkommen. Und vielleicht nur ein Satz, der mir ganz, ganz wichtig ist. Das würde ich mir wünschen, wenn die Eltern diesen Satz mitnehmen, weil der ist echt wichtig. Wenn Zähne durchkommen, das ist immer so, oh mein Kind hat Zähne, die ersten Zähne. Und dann wird so oft so, dass Kinder schon die Quetschis und die Fruchtsäfte und solche und so nuckeln an irgendwelchen Trockenfrüchte Sachen. Ganz, ganz wichtig, die Zähne kommen nicht vollständig mineralisiert durch. Die werden im Mund von einem mineralstoffreichen Speichel dann nur so ausmineralisiert. Jetzt wissen wir, dass aber der Zahnwechsel, also man, das ist ein ständiges Kommen und Gehen, es kommen ja ständig neue Zähne. Und das ist halt wichtig, dass das Mundmilieu ideal super, super mineralstoffreich gehalten wird.
Ja, und du hast gesagt, im Vorgespräch hast du auch gesagt, ein mineralstoffreicher Speichel kommt durch eine mineralstoffreiche Ernährung.
Absolut.
Ja, und wo kommt denn eine mineralstoffreiche Ernährung? Also wie würde die aussehen? Jetzt können wir dem Baby ja schlecht Spirulinas, glaube ich, hast du gesagt, sind so kleine Presslinge-Tabletten, oder? Genau. Das macht sich vielleicht schlecht, aber vielleicht gibt es Wildkräuter oder gut, Löwenzahn wird auch nicht so begeistert drauf rumkauen, aber
Also, was ich ganz wichtig finde, dass einfach da weggekommen wird von zum Beispiel so konzentrierten Süßkram. Also, weil das ist oftmals, ich meine, gut, selber Mama von 5 Kindern, ja. Also, manchmal wünscht man sich, es würde man irgendwie schnell die Kinder irgendwie mit irgendwas abfüttern können. Nur das Riesenproblem ist, also, wenn jetzt jemand meint, meine, gib ihm Kinder Quetschi und dann ist gut, dann nuckeln die da rum, die Zähne werden total umspült mit Süß und das ist nicht nur ein bisschen süß, sondern das ist eine gescheite Portion. Weil was in so einem Tütchen drin ist, also, wenn man mal sagt, okay, da würde ein Kind an einem Apfel, das kaut vielleicht ein bisschen rum in dem Alter, aber würde sie nicht den Zucker von einem ganzen Apfel oder von mehreren Äpfeln einverleiben, aber in so einer Tüte, da ist ordentlich Zucker drin. Und das bleibt ja erst einmal im Mundraum. So ein Apfel, der hat auch noch Faserstoffe und sonst noch was, aber das ist halt einfach eine ziemlich Konzentration. Also, hier geht es mir einfach darum, was kann ich jetzt zum Beispiel bei Kindern machen? Also bei Kindern idealerweise werden die nicht sofort auf süß getrimmt. Also wenn die mal auf süß konditioniert werden, das ist so, dann wollen die Geschmacksknospen, die sagen, gib mir Süßes. Also idealerweise einfach ein bisschen anders aufstellen. Also keine süßen Konzentrate, die Früchte sind süß genug. Wassermelone ist doch einfach für Kind zum Beispiel jetzt gerade noch. Das sind einfach Sachen, die einfach gut gegessen werden können, ohne jetzt irgendwie so einen Schaden zu machen. Also bei so richtig konzentrierten Sachen schaut es halt dann einfach schon wieder ganz anders aus. Und mir geht es einfach darum, dass ich eine Gemüse- und grünbetonte Ernährung anstrebe. Weil wenn ich jetzt klassisch zum Beispiel Ernährungsplan geschickt bekomme von Klienten, das ist zum Beispiel in der Früh ein Kaba und ein Nutella-Brot, dann gibt es irgendwie einen süßen Riegel und ein Limo. Mittag gibt es vielleicht Spaghetti und ein Spezi und irgendeinen süßen Nachtisch. Nachmittag gibt es irgendwie Schokolade oder einen Kuchen und ein Limo. Und am Abend gibt es vielleicht ein Käsebrot und irgendeinen Saft dazu. Und ich denke mir dann, okay, wo waren jetzt heute die Nährstoffe? Also, ich meine, ich glaube, du kannst es einfach nachvollziehen. Und mir geht es einfach darum, dass man einfach so hier das Bewusstsein schärft: hey, ich brauche Baumaterial. Also, ich meine, wenn wir ein Haus bauen wollen, brauchen wir Baumaterial. Wenn wir ein Haus restaurieren wollen, brauchen wir Baumaterial, weil sonst wird es nichts.
Ja, okay. Also das schreibst du auch auf deiner Website, eine Ernährungsumstellung ist unumgänglich sozusagen, ja, wenn es darum geht, Zähne gesund zu halten, also Ernährung, Zähne ganz eng miteinander verknüpft. So, jetzt haben wir aber das Problem, also in meinem Fall und bestimmt auch bei vielen anderen, ist das Kind schon teilweise in den Brunnen gefallen, ja. Viele Zahnfüllungen schmücken den Mund. Und so Amalgam wissen wir jetzt, okay, macht keinen Sinn. Das nächste ist ja Kunststoff. Und dann habe ich kürzlich gelesen, Kunststoff schrumpft über die Jahre. Also die Behaltbarkeit ist so 6 bis 8 Jahre. Und dann muss es wieder ausgetauscht werden. Das ist, glaube ich, auch nicht immer so ganz bewusst, dass man eigentlich damit auch einen stetigen Durchlauf erzeugt, ja, und das jetzt nichts für die Ewigkeit ist. Und dann kommt man zum Thema Keramik. So, mein Zahnarzt sagte damals noch, Keramik und Kunststoff macht keinen Unterschied tatsächlich. Ich habe ihn gefragt, war ich ein bisschen erleichtert, weil das finanziell natürlich was anderes ist. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, wahrscheinlich wäre Kunststoff schon sinnvoller gewesen. Oder was machen wir denn, wenn das der Status quo ist?
Also wenn es Füllungen braucht, also es ist natürlich so, es gibt ja bei den Kunststofffüllungen verschiedene Varianten. Es gibt so die Kunststoff-Kunststoff und dann Kunststoffe, die einfach noch andere stärkere mineralische Elemente mit drin haben. Und das sind so die Füllungen, die aufgezahlt werden. Also das ist so, wollen Sie die günstige oder die etwas bessere Füllung und die müssen Sie zahlen, die bekommen Sie von uns. Ja, also das ist dann die. Das sind auch die Füllungen, also praktisch, die dann eben auch mit diesem typischen UV-Licht einfach ausgehärtet werden. Da muss man einfach sagen, auch das Aushärten ist einfach enorm wichtig, dass das gut, also idealerweise dann eben in Schichttechnik gelegt wird, dass das einfach schön ausgehärtet wird. Diese Sachen, wo du einfach sagst, ja, schrumpfen, ja, ein großes Thema haben wir, wenn zum Beispiel Zähne Säureschäden haben. Ja, also dann sind natürlich besonders, wenn irgendwo Füllungen sind, kann es einfach sein, dass es einfach so einen leichten Spalt bei den Füllungen man einfach sieht, dass die einfach, aber das kann einfach auch sein, dass in einem guten Milieu die einfach super halten. Ja, also das muss nicht unbedingt das Problem sein. Bei den Keramik, wo du sagst, ein Keramik-Inlay, also man kann ja dann einfach zum Beispiel das fertigen und das als Inlay einsetzen. Da haben wir wieder das Thema, da muss mit der Kleber, ja, also nicht jeder Kleber ist so prickelnd. Also man muss jetzt hier, glaube ich, ist das Bewusstsein einfach wirklich ganz wichtig. Es gibt nicht diesen perfekten Stoff wie ein Zahn, den gibt es nicht. Also jede zahnmedizinische Behandlung ist ein Kompromiss, jede. Also den perfekten Werkstoff, also den gibt es einfach nicht. Also man macht halt immer irgendwo einen Kompromiss und man schaut halt irgendwie so, dass man die niedrigste Belastung einfach wählt für sich. Ganz einfach. Und ein Mensch, der jetzt zum Beispiel schon viele Vorbelastungen hat, weil er einfach strotzenvoll ist mit irgendwelchen Toxinen, so umweltbedingt, oder hat schon mal eine Leberbelastung aufgrund von irgendwelchen Impfungen oder Medikamenten, der steckt vielleicht das nicht so leicht weg wie irgendjemand, der ist robust und sagt, also gesund war ich schon immer. Der kriegt die Füllung, da passiert gar nichts. Also der muss keine Reaktionen geben. Und bei dem anderen gibt es einfach schon also Reaktionen schon mal, wenn es eine Füllung gibt. Und auch bei dem ganzen Füllungsmaterial. Also ich weiß von vielen, vielen Zahnärzten, die also sehr drauf schauen, also sehr bewusst sind einfach mit den Füllungen. Natürlich gibt es immer viele verschiedene Materialien und manche testen das aus. Ich denke mal, aber beim Austesten, das ist eine Momentaufnahme. Wenn jemand heute einen guten Tag gehabt hat, dann konnte es ja anders beim Austesten reagieren, wie jemand, der gestern auf Party war, der vertragt das dann schon immer. Viele verwenden, ich hau's jetzt einfach mal raus, sonst schneit's das Wein. Das ist zum Beispiel auch ein Werkstoff von der Firma Saremco. Die haben eine metacrylatfreies Füllungsmaterial. Und das wäre jetzt so, also zumindest, es kommen ja ständig neue Stoffe auf den Markt. Aber das sind jetzt zum Beispiel nur Stoffe, mit denen dann, also viele, die jetzt einfach mal so etwas bewusster gearbeitet haben, dass die einfach diese Füllungen verwenden.
Ah, das ist auch ein Kunststoff, aber ohne bestimmte, also jetzt diesen, wahrscheinlich ist er toxisch, metacrylatfrei.
Also genau, die sind metacrylatfrei und also wie gesagt, diesen Blümchenstoff, der einfach so wie der Zahn ist, den gibt es nicht. Also Kompromisse werden immer gemacht. Also immer.
Okay. Und das ist aber Kunststoff, haben wir gesagt,
Ja,
ne?
genau, das ist Kunststoff. Also es ist einer von den, wie man sagt, besseren
Ja.
Kunststoffmaterialien.
Das heißt, du würdest Kunststoff dann doch dem Keramik vorziehen, weil Keramik da der Klebstoff zwischen beiden
Es
Flächen.
kommt jetzt wirklich so ganz darauf an, erst reden wir beim Erwachsenen, reden wir über ein Kind. Also ist es zum
Über
Beispiel ein
Erwachsene.
Zahn, wenn wir zum Beispiel über Erwachsene reden und es kommt auch auf die Größe an, also wenn das also ein Riesending ist, dann kann es vielleicht sein, dass man einfach sagt, okay, man geht eher auf ein Inlay. Wenn es einfach nur was Kleineres ist, dann ja, eher auf eine Füllung.
Okay. Und interessant, also bei Kindern dann vermutlich auch eher die Füllung, oder? Habe ich jetzt
Ja.
auch gehört, ja.
Also grob besonders bei Milchzähnen ist schon ganz klar, also die Füllung.
Ja. Und letztens hat der Zahnarzt übrigens bei meiner großen Tochter hat gesagt, es gibt jetzt neue Studien und er hat überhaupt nicht mehr eine Füllung reingemacht, sondern er hat es nur ein bisschen angebohrt, wo es wehgetan hat und hat gesagt, das hört dann direkt auf. Und so war es tatsächlich auch. Das fand ich schon irgendwie fortschrittlich, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, was los ist. Also eine Woche später sagte sie nochmal, doch, jetzt tut er wieder weh, aber jetzt ist anscheinend Ruhe. Also weil er gesagt hat, beim Milchzahn bohrt man eigentlich nicht mehr und Füllungen, sondern man kann die Karies stoppen, indem man die so ein bisschen wie wegbohrt, war jetzt meine Interpretation.
Also interessant, also eher schon mal interessant zu hören. Also mein, weil das ist so, es gibt jetzt so völlig verschiedene Lehrmeinungen. Es gibt ja zum Beispiel Kinderzahnärzte, die so alles schön machen wollen, was irgendwie nicht so ausschaut, wie es ausschauen soll. Ja. Und dann gibt es so wie wir jetzt gerade gehört haben, auch die völlig anderen Ansätze. Und da ist natürlich so die Frage auch, wie kurz vor dem nächsten Zahnwechsel ist es? Also es ist natürlich. Kann man jetzt da nicht reinschauen, was gemacht wurde. Also mein, wenn eine aktive Karies ein bisschen weggemacht wird. Also da, es geht ja halt auch oft mal darum, dass man einen Zahn stabilisiert, je nachdem, wie viel von dem einfach dann übrig ist, weil das ist ja nicht sinnvoll, wenn ein Kind in eine Karotte beißt und dann war es das. Genau, aber der wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben.
Okay. Und jetzt kommen wir zum Thema Zahnerhalt. Das ist eigentlich war so der Ausgangspunkt für meine eigenen Forschungen dann, ja, weil es gibt einen Zahn, der macht mich wahnsinnig, schon ungefähr seit 20 Jahren. Und also erst fing es an mit einem Goldinlay, dann gab es eine Entzündung, dann gab es eine Wurzelbehandlung und letztes Jahr wieder entzündet. Dann wurde oben aufgefräst diese Entzündung, eine Zyste rausgenommen.
Wurzelspitzenresektion.
Ja, Wurzelspitzenresektion, ganz unangenehm, ich habe nur gedacht, also man kommt sich vor wie auf so einer Schlachtbank, ja, so mit so einer Kreissäge, also ich fand es eine Frechheit, muss ich wirklich sagen, hinterher habe ich mich richtig aufgeregt darüber. So, aber und dann stößt man auf die biologische Zahnmedizin und die sagt, ja, die klassische Zahnmedizin ist die einzige Medizin, die einen toten Zahn sozusagen im Körper hinterlässt und dann wird ausgeführt, ja, es kann chronisch entzündliche Krankheiten geben, weil man kommt in diese Verästelung gar nicht ganz rein, also bei der Wurzelbehandlung nur bis zum bestimmten Punkt. Und dahinter könnte ja noch Entzündung sein und geht von dort aus in den ganzen Körper. Und das heißt, die biologische Zahnmedizin geht von dem Ansatz aus Zahn ziehen, nicht Zahnerhalt um jeden Preis, so wie die klassische Zahnmedizin, sondern Zahn ziehen, Inlay rein. Und da bin ich fast geneigt, bei dem Zahn zu sagen, ja, hört sich gut an und dann ist vielleicht für immer Ruhe. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, na ja, aber wenn jeder Zahn mit einem Organ verbunden ist und man zieht einfach die Zähne, die dann nicht mehr so richtig machen, wie ich es mir wünsche. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, und das fand ich spannend. Du hast weder, also vielleicht sagst du mal, was du davon hältst.
Also, ich meine, das ist ja irgendwie so der Klassiker, so typisch einfach so, wo ein Heilpraktiker sagt: Also, wenn Sie tote Zähne drin haben, schon mal weg mit der ganzen Geschichte. So, jetzt kommt aber mein Ansatz dazu. Weil, also, ich meine, ich arbeite einfach enorm mit der Aktivierung von den Selbstheilungskräften, einfach in jeder Situation, wenn jetzt zum Beispiel Entzündung da ist. Also, wie er heilt, ist der Körper immer selber, vorausgesetzt, er hat die nötigen Baumaterialien. Hier wäre es mir schon einfach immer wichtig, dass erst schon mal am Ansatz, schon am Ansatz, also bevor jemand sagt, machen wir Wurzelbehandlung, machen wir Wurzelfüllung, tralala, außerdem und überhaupt, dass erst schon mal megamäßig mineralisiert wird. Bei megamäßig mineralisieren, da rede ich von einem Erwachsenen beim Vitamin D rauf auf 70 Nanogramm mit K2, also dass der Status einfach auch gehalten wird. Nicht nur raufjagen und dann war's das, sondern der Status wird gehalten, also mit täglichen Magnesiumgaben, also richtig, richtig guten Magnesiumgaben. Und hier möchte ich mal wirklich sagen, in meiner Realität hat so gut wie jeder einen Magnesiummangel. Einfach mal vielleicht im Internet schauen, Magnesiummangelsymptome und dann das wirken lassen, ja? Also, weil das braucht man also enorm. Dann ist einfach so die Ernährung. Ich habe vorher so einen typischen Tagesplan mal angesprochen. Die ist meilenweit von irgendwer einer vernünftigen und sagen wir, nährstoffliefenden Ernährung also weg. Das ist so, der Bauch ist voll, aber also der Körper hat null Baumaterial, null. Das ist ja teilweise eher nur, der muss irgendwie schauen, wie er die Stoffe rauskriegt, die einfach belasten, anstatt dass er überhaupt irgendwas kriegt, was was bringt. Und das ist oftmals so, wenn ich dann irgendwelche Berichte lese, momentan geht gerade wieder so eine in Facebook rum, wo jemand schreibt, ja, also endlich die Wurzel behandelt, Zahn gezogen, alles ist wunderbar. Das kann sein, das kann echt sein. Aber was wäre, wenn, dieser Mensch vorher richtig aufgefüllt hätte, wenn vielleicht der Körper also mit ein paar unterstützenden Effekten, um diesen Zahn einfach speziell einfach noch zu adressieren, hätte der Körper vielleicht in Regeneration gehen können und es hätte das gar nicht erst geben müssen. Ja, es kann einfach sein, dass zum Beispiel ein Wurzelbehandlerzahn sinnvoll ist zu ziehen. Also wenn jemand irgendwie lebensbedrohliche, sagen wir mal, Krankheiten hat, also wo wirklich nach jedem Strohhalm geschaut wird, also dann würde man einfach sagen, komm raus damit, braucht man gar nicht einfach drüber reden. Nur das Thema ist, und da spricht einfach auch keiner drüber, dass jetzt wird super schnell gesagt, okay, Wurzelbehandlerzahn raus, Implantat rein. Kommen wir uns auf ein Seminar erinnern, wir haben Röntgenbilder analysiert, also von Menschen, die hatten den Mund voller Implantate, also da waren so 20.000 Euro je Mund verbaut, wo man einfach gesehen hat, Moment einmal, da sind im Wurzelbereich so viele Entzündungen drin, die ihr jetzt erstmal gar nicht merken, weil der Zahn tut nicht weh, da ist kein Zahn, der weh tut, weil da gibt es irgendwie Probleme auf den Schaltkreisen, wie du schon sagst, auf den ganzen Meridian-Situationen. So jemand braucht man dann nicht sagen, das ist ein Riesenproblem. Weil jemand, der sind 20.000 Euro verbaut. Also das wird also dann richtig schwierig. Und worüber auch nicht geredet wird, dass sehr schnell Implantate gesetzt werden, der Entzündungsstatus im Wurzelbereich aber nicht gelöst wurde. Und zum Beispiel die Implantate sich relativ schnell wieder verschließen können. Also ein großer Anteil an Implantaten verabschiedet sich einfach wieder, weil einfach nicht darauf geachtet wird, um das Milieu wirklich optimal zu halten, sondern da werden wir schnell 2 Wochen vor Implantat mal schnell die Nährstoffe Vitamin D-Wert raufgejagt. Und dann nachher nehmen es die Klienten nicht mehr, weiß man ja, braucht man nicht, braucht man schon. Und damit ist einfach das Umfeld nicht gegeben und das Ding geht einfach wieder raus. Also für mich ist einfach, hier geht es einfach wirklich darum, ein guter Wurzelbehandlerzahn und gut Wurzelbehandler. Jetzt wird jemand sagen, ja komm, hallo, wir müssen einen Zahn gut Wurzelbehandeln. Also erstens einmal gibt es von früher her, ja, also viele Zähne, die nicht bis runter sauber gemacht worden sind, wo man teilweise sieht, dass die einfach nur bis zur Hälfte gefüllt waren und. Und eine gute Wurzelbehandlung bei einem Endodontologen, einem Spezialist, der genau nur das macht, das muss jetzt nicht heißen, dass ein normaler Zahnarzt sich jetzt nicht auch spezialisiert hat. Aber ich meine, jemand, der sich jetzt gerade auf sowas spezialisiert hat, der kann so einen Backenzahn, also mit mehreren Wurzeln, es kann einfach sein, dass der da 3 Stunden dran sitzt, um den Zahn einfach, es kann schnell gehen, es kann aber auch lang dauern. Um den Zahn also wirklich sauber zu machen. Und eine gute Wurzelbehandlung, da ist dann einfach auch nicht so dieses Gewebe drin, das einfach dann megamäßig Probleme machen kann. Und was du schon angesprochen hast, man kann eben auch über den Wurzelkanal, also das ist ja nicht, der wird aufgemacht, gefüllt und das war's, sondern man kann ja da zum Beispiel auch mit behandelnden Substanzen, die da in den Wurzelkanal eingebracht werden, zusätzlich nur mitwirken, dass das also praktisch so die Gegend um die Wurzel mehr in Regeneration gehen kann. In meiner Realität, ich fange da immer sofort, ich habe so eine Reset-Ernährung entwickelt für solche Zahnthemen. Also da werden halt bestimmte Ernährung eingehalten, um das Milieu maximal zu optimieren. Dann arbeite ich halt auch noch mit bestimmten Stoffen, die hier so begleitend und unterstützend für die Selbstheilungskräfte verwendet werden können. Und ein intakter Zahn, der jetzt vielleicht wurzelgefüllt ist, gut wurzelgefüllt, der ist ja immer noch, sagen wir so der sitzt ja immer noch mit drin, der ist noch ganz anders mit intakten Fasern an das ganze neuronale Netzwerk angebunden, zum Beispiel. Jemand würde jetzt irgendwas essen und es ist ein Stein drin. Bei den meisten, bei den Zähnen, wenn man merkt, hoppala, da ist was und es kommt sofort die Sperre, also gibt Ausnahmen, aber meistens kommt die Sperre, wo man sagt, okay, beiß nicht voll zu. Bei den Implantaten hat man nicht dieses Feeling, das wir einfach mit einem intakten Zahn haben können. Und der wird auch noch mit ernährt. Also der ist jetzt nicht voll intakt. Was man natürlich schon sagen kann, ein Wurzelbehandlerzahn, den würde ich mal so bezeichnen, der könnte eine Zeitbombe sein, die losgehen kann. Wenn es zu Überbelastungen im Körper geht, dann kann die zum Ticken beginnen. Ja, also wenn das Milieu nicht passt, weil die Regeneration ist ja immer 100% vom Milieu abhängig, dann kann der vielleicht irgendwann einmal Probleme machen. Deshalb ist es immer gut, man hat so diese Zahn- und Meridian-Charts im Auge, dass man sagt, okay, rechte Schulter ist mit nichts therapierbar. Schauen wir mal, oh, wurzelgefüllter Zahn, rechte Schulter, lass uns den mal anschauen. Also das ist schon gut, wenn man das irgendwie so auf dem Radar hat, aber für mich ist ein gut wurzelbehandler Zahn, der ist einfach dann noch ein intaktes Mitglied, und je nach, sagen wir, körperlicher Belastung, was man halt sonst noch irgendwelche Baustellen hat, kann ein Körper, jetzt sagen wir bei gutem Milieu, da schon ein oder ein paar davon wegstecken. Wenn die aber nie gut gemacht ist, dann ist das einfach eine Störquelle, ja. Also das ist schon mal ganz klar.
Und wie, ich meine, abgesehen von dem Gefühl, ja, dass es irgendwie immer noch wie unruhig ist, wie würde man denn jetzt rausfinden, ob es gut gemacht ist oder ob es Entzündungen vielleicht gibt in dem Bereich, die eigentlich behandelt werden müssten?
Also eins, was ich mir natürlich von meiner Seite anschaue, ich schaue mir das Milieu an, ich schaue mir die Mineralisierung an, ich schaue mir die Ernährung an, ich schaue mir auch das, wie viel Stress hat jemand. Ja, weil man muss mal so sagen, Stress ist ja so ein Faktor. Wir haben alle, also im Verhältnis zu unseren Vorfahren, die haben vielleicht hart gearbeitet, aber wir haben so diesen Psychostress, ja, und wir haben Stress, Elektrosmogfelder, 5G, XY, also ja, also viele, viele Faktoren. Und da ist natürlich, ich schaue mir auch an, wie kann ich zum Beispiel ein Stresslevel minimieren, arbeite da gern mal so mit dem Einsatz von den ätherischen Ölen punktuell. Und dann würde ich mir halt einfach schauen, okay, also Röntgenaufnahme, das ist ganz klar, der Zahnarzt wird sagen, oh, da ist noch ein Schatten oder da ist das und das und das zu sehen. Also ich würde mal geben, wo man sagt, okay, machen wir mal vielleicht 6 Wochen oder 3 Monate einen richtigen Turbo. Einen richtigen Turbo, also für mich ist Reset. Wir fluten den Körper einfach mal mit Nährstoff und nehmen alles raus, was irgendwie dem Körper Probleme macht. Also, und dann einfach mal schauen, wie ist es möglich, einfach die Selbstheilungskräfte hier anzukicken. Und es gibt auch nur die emotionale Ebene bei den Zähnen. Hört man ja immer wieder. Ja, also das ist so, wir wissen ja zum Beispiel so, dass die Zähne Meridianzuordnung haben und wer die Meridianen, den wird ja laut TCM auch emotionale Themen zugeordnet. Ja, also so Schneidezähne. Der Urogenitaltrakt, also das ist dann so Partnerschaftsthemen, Vater, Mutter beispielsweise. Also so hat er einfach so haben halt die Zähne so alle so ihre Geschichte. Und es kann halt einfach sein, dass so gerade so ein Zahn, der sich meldet, dass da irgendwie so ein energetisches Thema gibt, das einfach nie angeschaut wurde. Und ich weiß nur, ich habe einmal ein Interview gemacht mit einer Implantologin, die gesagt hat, also wenn das so durchgelaufen ist, wie du gerade beschrieben, also kleine Füllung, große Füllung, Wurzelbehandlung, Wurzelspitzen, Resektion. Also wenn es so durchgeht, wo sie sagt, okay, lasst uns mal hinschauen, was für Themen gibt. Was für emotionale Themen gibt es hier, die einfach noch geklärt werden wollen. Also für manche ist das wahrscheinlich jetzt super, super abgespaceder Kram. Aber es gibt einfach wirklich Zahnärzte, die sich genau auf das spezialisiert haben, da genau hinzuschauen, worum geht es denn hier. Also eine davon ist zum Beispiel eine dänische Zahnärztin, die Dorte Bredgaard. Ich habe einige Interviews mit ihr schon gemacht. Also sie hat einen deutschen Online-Kurs, wo man halt, also wir den ihr das erste Mal gesehen haben, man dachte, wow, also was gibt es denn da für Hintergrundwissen zu den Zähnen? Ja.
Ja, gut, wenn man, wie du auch gerade gesagt hast, wenn es mit den Organen verknüpft ist und dem Meridian, dann weiß man ja schon, also Lunge, Trauer, das konnte ich selber alles eigentlich schon mal für mich verifizieren. Ja, muss immer jeder für sich schauen. Also ich habe auch schon mal überlegt, da vielleicht ist da noch ein bisschen mehr, ja, und man wurschtelt immer im Außen dran rum, wie es ja so unsere Art ist. Aber ja, okay. Das bedeutet, man würde erstmal versuchen, ach so, eine Frage, du hast gesagt, Vitamin D, K2 und Magnesium, das hast du auch in einem anderen Vortrag mal gesagt, den ich geschaut habe, weiß nicht mehr, auf irgendeinem Gesundheitsforum, genau, da kann man sich ja verschiedene Sachen anschauen, da sprichst du darüber, bekommt man diese drei Dinge in einem oder, also Vitamin D und K2, weiß ich, gibt es so als Öl zum Beispiel in Kombination, aber Magnesium muss man immer als Zusatzpräparat nehmen, oder?
Ja, und ich finde es ja hier ganz wichtig und das möchte ich jetzt gerade mal so mit reinbringen, weil die normalen Vitamin-D-Werte in Deutschland sind zwischen 35 und 55. Das sind die Referenzwerte. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja? Ich habe einen Implantologen interviewt und ich meine, ein guter Implantologe, der will ja, dass die Implantate da bleiben, wo er sie gesetzt hat. Ja? Und da spielt natürlich das Milieu eine Rolle. Natürlich ist der jetzt nicht verantwortlich von der Ernährung, der Mineralisierung, was der für einen Stress hat und so weiter, ja. Aber das ist zum Beispiel, waren die ganz interessant, weil der hat gesagt, er gibt der Garantie auf seine Implantate, wenn die Patienten ihm, ich weiß nicht, einmal oder zweimal im Jahr die Blutwerte schicken vom Vitamin D und der Vitamin D-Wert wird immer über 70 gehalten, er gibt der Garantie auf seine Implantate, wo ich mir gedacht habe, hallo, das ist mal eine Ansage. Also, und da sieht man schon, die 70, die sind völlig woanders wie das normale Spektrum in Deutschland, so das angedachte Spektrum in Deutschland ist. Also erstens. Und ich meine, bei Vitamin D, da wäre es mir immer wichtig, also erstmal Vitamin D testen, eine Woche kein Vitamin D nehmen, dann macht man den Test. Dann lässt man sich immer, wenn man es beim Arzt macht, immer das Papier mitgeben, weil manchmal sagen die Ärzte, ja, der passt schon. Und das war oft so, wie ich gesagt habe, schick den mal, dann war er jenseits von Gut und Böse der Wert, ja. Also das ist schon mal, je nachdem in welcher Realität gerade so der Arzt gerade selber ist. Also deshalb mitgeben, wenn man einen Arzt hat, der sich auskennt, super. Ansonsten geben einfach im Netz auf. Es gibt so einen Vitamin D-Rechner, großen Melz, MELZ. Da gibt man einfach seinen Wert rein. Wo willst du hin? Auf 70 Nanogramm für Erwachsene. Da gibt es eine Größe, Gewicht, wie lange soll es dauern? Also, wenn jemand so einigermaßen fit ist, eine Woche, dann rechnet der das aus, die Tagesdosis für diesen Zeitraum. Und dann ist halt wichtig, die Aufrechterhaltungsdosis zu nehmen, weil das geht schnell rauf und geht genauso schnell wieder runter, wie man es nicht mehr nimmt. Dann gibt es einen kleinen Vitamin K2-Rechner auch noch dazu. Und beim Hochdosieren, finde ich, kann man die beiden Präparate einfach. Also entweder man hat es zusammen oder man nimmt die einfach getrennt und Magnesium ist immer extra. Genau, und bei Magnesium ist ja so der Faktor, wenn du zu viel Magnesium auf einmal nimmst, dann ist man eher auf der Toilette. So diese Wirkung, deshalb finde ich gut, einfach die Tagesdosis zum Beispiel auf dreimal einfach aufzuteilen. Und man braucht halt wirklich, also gerade beim Hochdosieren, man braucht eine gute Portion und Magnesium ist so ein Faktor. Wir brauchen Magnesium, um Kalzium in feste Strukturen einzubauen. Also deshalb, man hört man schon, oh, Zähne, Magnesium ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt so viele Faktoren, die Magnesium rauben. Stress, Zucker. Und dann gibt es halt nur so andere Faktoren. Es gibt so Antinährstoffe, weil unser Körper würde ja, je nachdem, was du im Angebot hast, Mineralien auf das Mineralienbankkonto buchen oder du musst was hergeben. Ja? Also ein ständiges Kommen und Gehen im Körper, so das ist so große Dessertportion heute Nachmittag, es wird was abgebucht, große Brokkoliportion am Abend, buchst wieder was zurück. Und dann gibt es aber so Faktoren, wie zum Beispiel Antinährstoffe im Spiel sind, die können ein ziemliches Stück weit die Remineralisierung minimieren. Ein ziemliches Stück weit. Und da allen voran zum Beispiel die Oxalsäure, weil die reduziert enorm die Aufnahme vom Kalzium, vom Magnesium, vom Eisen und vom Zink. Jetzt würde ich aber sagen, gerade Kalzium, Magnesium, Zink, wichtig für das Immunsystem. Also man, die sind alle wichtig. Und wo haben wir es jetzt drin? Also das ist zum Beispiel so, schwarzer Tee ist einfach einer so der Klassiker, gerade im Erwachsenenbereich. Spinat ist eigentlich selten, dass es so auf täglicher Dosis gegessen wird. Wir haben es aber auch in der Schokolade. Deshalb, also wenn jemand so ein Schoko-Fan ist und es kommt halt ständig Schoko, würde ich einfach sagen, Wechsel auf Karob. Genau, also das ist schon ziemlich was, was man im Blick haben sollte.
Wechsel auf Karo, was heißt das?
Arob. Arob, also wenn jetzt zum Beispiel jemand schon auf Schokolade konditioniert ist und einfach sagt, du dreimal täglich Schokolade, sonst geht heute nichts. Und ich meine, jetzt wenn man mal genau hinschaut, kein Kind würde freiwillig eine Schokolade essen in Rohvariante, das ist so bitter, da zieht es dir alles zusammen, wenn da nicht extrem viel Zucker drin wäre. Also hammermäßig Zucker. Also von bitter auf diese Süßportion zu kommen, da kannst du dir vorstellen, was da drin ist. So, also man sieht nicht nur die Antinährstoffe, sondern der Zucker, der spielt halt mal auch noch mit. Und es gibt die Johannisbrotschoten. Die wachsen so im Mittelmeerraum, ist einfach so eine braune Schote. Die schmeckt schokoladig, hat eine fruchteigene Süße. Also da bekommst du das Pulver davon, also in diversen, ja, so bei bestimmten Firmen, die haben die teilweise eben auch im Bioladen. Und das ist halt, du kannst dann Getränke davon machen, du kannst deinen Schokokuchen davon machen, du kannst irgendwelche selbst machen, vielleicht mit dem Jacon-Sirup oder dem Kokosblüten oder so irgendwas Zucker, irgendwas Süßes machen damit. Aber das sind halt mal so die Antinährstoffe, dass man denen ein bisschen auskommt.
Ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen, dass Zucker im Prinzip dem Körper Vitamine entzieht, ja, und dadurch vielfach gepriesen ist ja der Vitamin B12-Mangel. Auch darauf wird sich irgendwie so fokussiert, ja, aber eigentlich sind noch viel mehr Sachen. Okay. Das heißt, und Magnesium, was würdest du sagen, was wäre eine gute Tagesdosis?
Also jetzt mal so Standard, kompletter Standard, jetzt so Erwachsene, so ungefähr an die 350 Gramm, wobei ich das dann wirklich aufteilen würde. Also da geht es um 350 Gramm elementares Magnesium. Weil Magnesium kommt nie vor als Magnesium per se, sondern es ist Magnesiumcitrat, Magnesiummalat oder whatever. Also das steht dann schon immer so auf den Packungen drauf, wie viel elementares Magnesium drin ist. Und bei Magnesium, es gibt manche Menschen, die können eine bestimmte Magnesiumform nicht so gut vertragen. Die sagen, nein, ich kann also leider mal vertrage Magnesium nicht. Also es verträgt nicht jeder Magnesiumcitrat. Also da kann man eben dann vielleicht auf Produkte gehen, die mehrere Formen drin haben. Und was zusätzlich, das aber echt zusätzlich, noch eine gute Magnesium-Tank-Variante ist es dann einfach Magnesiumbäder. Aber das ist wirklich zusätzlich zur oralen Aufnahme.
Das heißt, 350 Gramm, das ist dann in Pulverform, das ist ja so. Das sind,
50 Milligramm, ja.
ach so, Milligramm, ja, ich dachte gerade,
Ach, das
das
will, sonst wäre das ja
ist eine
das
Kuchenschüssel.
Milligramm. Ah, nein, Gott, Milligramm.
Milligramm, okay,
Ja,
alles.
ja.
Ja, gut, dann.
Gut, dass wir drüber reden.
Ja, genau. Okay, und dann habe ich noch als letztes Thema. Also Zahnfleischentzündung, Parodontose ist ja etwas, was viele kennen. Ja, wie würde man, ich glaube, das ist auch, dass das Zahnfleisch immer mehr zurückgeht, Zahnhälse liegen frei. So, man würde denken, klassische Alterserscheinungen, aber was würdest du dazu sagen?
Also leider passieren solche Sachen einfach mittlerweile schon in früheren Jahren. Ja, also das früher war es einfach so, ja, so ältere Generation. Also wir haben hier verschiedene Faktoren, aber eins der großen Faktoren ist meine Realität. Also weil wenn zum Beispiel viele haben den Mundraum sa sauer, also haben schon mal ein saures Milieu, dann kommt vielleicht noch nicht die super harte Zahnbürste, weil jemand der Meinung ist, das muss schon ordentlich geputzt sein. Du musst es schon spüren, dass du da was putzt. Und dann haben wir natürlich so eine harte Zahnbürste. Es gibt bestimmt die 120-Jährigen, die perfekte Zähne haben und haben immer mit der harten Zahnbürste geputzt, aber es gibt die anderen. Und eine harte Zahnbürste, die kann einfach wirklich Schmelzdefekte verursachen. Die kann auch das Zahnfleisch wegradieren. Und jetzt kommt noch einer on top. Also es gibt zum Beispiel so Zahnpasten, die so macht super weiße Zähne. Dann wissen wir aber, dass Schleifkörper drin sein müssen. Ja, weil ohne Schleifkörper kriegst du einfach keine weißen Zähne. Und jetzt habt die Kombination, also das ist so die Turbo-Schnell-Zahnschmelz-Wegradier-Version. Das ist harte Zahnbürste plus Zahnpasta mit starkem Schleifkörper. Also da geht es den Zähnen direkt zu Leibe. Und ich finde das ganz wichtig, also hier mal einfach zu sagen, wenn die Zähne sensibel wären, dass man sagt, oh, irgendwie reagiert einfach super schnell oder die Zähne, man hat vielleicht umgewechselt auf ein neues Zahnputzsystem und sagt, nur weil die ganze Welt sagt, hey, das ist ein super cooles System. Wenn das bei dir irgendwas macht, einfach wirklich Finger weg davon. Und was ich gern nutze, das sind die Einbüschelbürsten. Weil mit den Einbüschel, also Plaque, Zähneputzen ist im Grunde genommen nur dafür da, um Plaque zu reduzieren. Nur. Also nur um Plaque wegzumachen, sonst nicht. Also sei denn, jemand hat irgendwo eine Feige irgendwo stecken, so eine Trockenfeige, dann ist es gut, wenn die weggemacht wird. Aber ansonsten geht es bei Zähneputzen einfach nur um Plaque reduzieren. Und mit dieser herkömmlichen Putzmethode, so meistens wird ja so diesen da geputzt, wir kennen das vielleicht alle, vielleicht hattet ihr das also in eurer Schulzeit oder dann kam mal so die Einfärbetablette, rote Einfärbetablette, du hast erst geschrubbt wie ein Weltmeister, dann hast du die Einfärbetabletten gekriegt, dann kam das
Ja.
gescheit geputzt. Weil mit der herkömmlichen Putzmethode kommst du einfach da nicht. Also wenn man jetzt einfach mal so sagt, das wäre jetzt so der Zahn, Plaque haben wir ja nur so an diesen Rändern, so am Zahnfleisch ran. Mit der herkömmlichen Putzmethode kommst du halt einfach da nicht hin. Das ist einfach technisch nicht machbar. Wenn du jetzt aber so eine Einbüschelbürste hast und die drückst du dann so ran, dann spreizen sich die Borsten bis zum Zahnfleischrand und du würdest einfach so dreimal vorsichtig hin und her gehen, so ungefähr so auf jeden Zahn, ohne aufs Zahnfleisch zu gehen, dann kommt der nächste Zahn und da putzt man, kann man halt schön durchputzen, also erst außen, also oben, unten, und dann im Innen. Vorteil, durch diese Biegung komme ich jetzt gut hinter den letzten Zahn, kommst du ja normalerweise schon gar nicht hin, und vorne, unten rein, da wo Zahnstein einfach gerne mal Thema ist, weil man nicht hinkommt. Das, wenn das einmal wegmacht wurde, also der braucht nie mehr wiederkommen mit dieser Methode. Das wird halt einmal am Tag einfach gemacht und ist halt einfach eine super Möglichkeit. Genauso dann zum Beispiel auch für die Erwachsenen, also da ist oft so im Interdentalraum, dass da so diese Bakterienbrutstätten einfach sind. Also da macht es natürlich Sinn, also gerade mit Interdentalbürsten so locker einmal am Tag einfach auch die Interdentalräume einfach sauber zu machen. Also das sind so die wichtigsten Punkte.
Ja, und was würdest du zu den elektrischen Zahnbürsten sagen? Also jetzt gibt es ja auch Ultraschall, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Schallwellen, wissen wir nicht so, weil ja, wie siehst du?
So. Mir geht es einfach darum, dass die einfach nicht zu hart sein dürfen. Die dürfen nicht zu hart sein. Und bei den elektrischen muss man dann auch wieder aufpassen, also dass man halt einfach nicht aufs Zahnfleisch, also man will sie ja nicht Zahnfleisch wegradieren und ja, leider kann man sich damit das Zahnfleisch wegradieren. Und das ist halt einfach so ein wichtiger Punkt, was ich bei elektrischen, was man auch immer wieder mal sieht, dass wenn die nicht perfekt rangehalten werden, sondern so irgendwie leicht gekippt, dass zum Beispiel dann irgendwie so Frässtellen auf dem Zahn einfach, dass man die sehen könnte, also nach langem und vielleicht in einem sauren Milieu. Also mit dieser Variante, ich meine, das muss man ja nicht vom Spiegel machen. Du kannst es ja machen, während du irgendwie so im Fußbad bist und gleichzeitig noch ein Buch liest. Das ist ja nicht also zwingend im Bad zu machen. Und das ist also für mich einfach so die perfekte Möglichkeit, Plaque richtig gut wegzumachen. Und es geht halt auch darum, die Interdentalräume einfach sauber zu halten. Und ich meine, Zahnfleisch generell, so bei diesen ganzen Mundbesiedelungen, was ich vielleicht hier einmal gern noch ansprechen möchte, es werden super schnell Antibiotika gegeben, super schnell. Und dann denkt man auch wieder, ja, und dann muss man irgendwie schauen, dass man Darm besiedelt, aber das ist ein Ding. Also, weil oft gibt es noch Antibiotikagaben, also teilweise massive Entzündungen mit allem Möglichen, weil das betrifft auch den Mund. Und wir brauchen wieder eine optimale Bakterienbesiedelung. Also die Probiotikas und so weiter, die sind halt einfach dann auch wichtig, also nicht nur für den Darm, sondern auch für den Rest von diesem ganzen System. Was sie einfach, also man, ich arbeite halt einfach also sehr viel mit Grün. Einfach auch mit grünen Säften, also mit Chlorophyll, dass man einfach sagt, okay, man trinkt so mehrfach am Tag oder 2 Monate, ja, oder mindestens abends vorm Schlafen gehen, dass man einfach sagt, hey, weil das, da kann man einfach dann noch einfach ein bisschen spülen. Abgesehen davon liefert man sie dann natürlich einfach eine Fülle an basischen Mineralien zusätzlich. Und fürs Zahnfleisch selber per se, da ist natürlich auch was Interessantes, ist zum Beispiel MSM und Vitamin C, weil das einfach zusätzlich einfach nur gutes Bindegewebe unterstützt.
Und das Chlorophyll auch als Pulverform dann wahrscheinlich, oder?
Also ich liebe es, zum Beispiel so wie die grüne Lichtkraft, ein Grassaftpulver. Also praktisch so, es gibt ja zwei Varianten am Markt. Es gibt einmal das Graspulver, das ganze Gras getrocknet und vermahlen, ich würde es mal sagen, wie Heupulver. Oder also praktisch so die Gräser wie zum Beispiel Urweizen oder Gerste, bevor der Halm sich bildet, werden die einfach geschnitten, entsaftet und bei Rohkosttemperaturen getrocknet. Da hast du halt einfach so den Nährstoff-Turbo und das eben dann als Pulver. Du kannst es in Wasser einrühren. Genau.
Und MSM, Vitamin C. MSM habe ich auch mal gehört, wenn man so ein bisschen wie Zahnschmerzen hat, auch erstmal ja, so ein bisschen rauftupfen und Vitamin C.
Du meinst wahrscheinlich jetzt MMS. Also MSM, ja genau, MSM ist ein organischer Schwefel. Schwefel, also der ist halt einfach super so für das ganze Bindegewebe. Man sagt ja oft Schwefel nach, es ist das Schönheitsmineral, weil es einfach super für Haare, Nägel, Bindegewebe ist. Und da gehört halt einfach Zahnfleisch auch dazu.
Ah, okay, spannend. Vitamin C. Und noch der letzte Punkt, Maria, Zahnseide. Weil wir gerade da bei dieser Zwischenreinigung waren, Zahnseide. Ja, wie findest du das?
Also bei Zahnseide ist halt folgendes Thema. Ja gut, es kann so sein, dass bei den vorderen Zähnen du einfach nur mit Zahnseide überhaupt dazwischen reinkommst. Bei den Backenzähnen haben wir ja folgendes. Also die haben ja unten, also das muss man sich einfach mal so vorstellen, wenn da zwei Zähne zusammenkommen, da ist ja wie so ein praktisch, da ist, die gehen nur so ein bisschen zur Seite, die haben also eine leichte Vertiefung. Wenn da eine Zahnseide kommt, ich kriege gar nicht alles raus. Es ist technisch nicht möglich, dass ich da wirklich, da hole ich mir vielleicht jetzt irgendeinen Brocken raus. Ja, so eine Faser, die jetzt da gerade mal hängen geblieben ist. Aber ansonsten, gerade so, also für die seitlichen Backenzähne kann man einfach sehr schön einfach mit diesen Interdentalbürsten arbeiten. Da gibt es einfach verschiedene Größen für verschiedene Zwischenräume. Und ich weiß noch, wie ich früher so meine 3D-Praxis hatte und es kam jemand und jetzt erzählt von der Interdentalbürste, da kommt so, mei, das haben unsere Großeltern auch nicht gemacht und die hatten auch gute Zähne. Also da muss ich mal dazu sagen, die haben sich vielleicht auch noch anders ernährt, hatten ein anderes Milieu. Weil es gibt diese Menschen, die never ever Zähne putzen und haben perfekte Zähne. Die haben vielleicht auch noch Mordsplack drauf, aber kein Thema. Also, weil das kann man nicht so sagen, es ist nicht jeder, und das ist ja das Interessante, es gibt Leute, die essen haufenweise Zucker, haben überhaupt kein Problem. Und der andere, der schaut Zucker nur an und es explodiert, ja, ungefähr. Und da habe ich oft mal so die Interdentalbürste gegeben, habe so, gehen Sie gerade mal in so einen Zwischenraum und halten sich das unter die Nase. Da haben wir eigentlich dann schon immer ausgeredet. Weil das, also man merkt halt, dass das ist einfach dann im Blümchenduft sich da drin befindet. Sondern halt, da ist einfach eine bakterielle Besiedelung da.
Ja, okay. Das sind diese kleinen, die man manchmal vom.
Die so ausschauen wie so Mini-Flaschenreiniger.
Ja,
Ja.
okay. Ah, okay. Spannend. Ja, gut, ich merke schon, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weitersprechen. Ja, vielleicht noch in Ergänzung, als du vorhin gesagt hast. Die Implantate wachsen auch nicht an. Ich kenne tatsächlich jemanden, da wird gesagt, nee, dein Blutzuckerwert muss unter 7 sein, sonst machen wir das nicht. Also da ist das Thema mit Diabetes. Das wurde aber gesagt, erst nachdem die Zähne gezogen worden sind. Naja, und jetzt muss man gucken, muss ja schauen, wie man dieses. Aber das nur noch mal als Ergänzung. Tatsächlich hat man ja, muss man dann auch wirklich schauen, dass alles anwächst. Ja, das geht ja nur, wenn alles intakt und gut funktioniert. Ja, ist mir noch eingefallen.
Da gibt es also viele Faktoren einfach dran, weil zum Beispiel kommt dann irgendwie so ein kleiner Merkzettel, was sie nicht machen sollten. Und bei vielen Zahnärzten steht schon drauf, also vermeiden Sie Getreide, Milchprodukte und so weiter. Also da kommt man so ziemlich in meine Reset-Geschichte. Und da steht auch, nicht Handy am Ohr. Also es sind so viele Faktoren, die halt reinspielen. Wenn jetzt jemand so gerade das volle Stressprogramm hat, und ich meine, bei Stress, wir kennen es alle, heute Stress, morgen Herpes. Ja, warum? Weil das Milieu kippt. Ganz schnell, super schnell. Ja, das betrifft doch also praktisch unseren ganzen Organismus. Heute Stress, morgen kann vielleicht sein, dass jemand ein Thema hat, dass das einheilt oder so. Da hängt natürlich schon ordentlich was dran. Und deshalb, was du gerade angesprochen hast, leider kein Einzelfall, dass so diese Informationen erst kamen, nachdem Zahn gezogen wurde. Oder dass zum Beispiel dann ein Thema mit der Einheilung von den Implantaten gibt und jemand sich nachträglich da hätten sie doch die Zähne vielleicht behalten, hätten es doch irgendwie mineralisierungstechnisch irgendwas gemacht. Und da geht's, da will ich hin. Also mir geht es einfach darum, vorher anzusetzen. Also Prävention, darum geht's.
Ja, super. Und da fällt mir, du hast es auch gerade angesprochen mit dem Handy, das hast du auch im Vorgespräch gesagt, will ich nochmal kurz erwähnen, wenn man halt so quasi hier schon die Entzündung hat. Lustigerweise ist es ja meine Telefonierseite hier auch. Und es wird warm, ein halbes Grad wärmer, ja, merkt man auch am Telefon. Es hat natürlich eine enorme Auswirkung auf so eine Entzündung, ja, Wärme. Also, und ich kenne tatsächlich auch jemanden, sie hat im Interview gesagt, hier war der ganze Kiefer. Sie hat ganz viel telefoniert und der ganze Kiefer ist ganz brüchig. Also es macht tatsächlich auch was mit.
Und da ist halt wirklich so, wie du sagst, das ist nicht, wo man sagt, ich telefoniere mal kurz, nur mal schnell. Weil, ich meine, das passiert sofort was im Gewebe und der Körper muss ja regenerieren. Der versucht ja immer alles, ich meine, wenn er kann, der hat geniale Selbstheilungskräfte. Und stell dir vor, der ist jetzt in der Baustelle, weil der permanent repariert werden muss. Also das ist so, der macht ja, was er kann, aber das funktioniert halt nicht, wenn hier weiterhin telefoniert wird. Und das bedeutet wirklich gar nicht an dieser Seite.
Ja.
Also gar nicht Lautsprecher fertig.
Ja, okay. Super. Ich danke dir, Maria. Ich danke dir sehr. Wir verknüpfen auch nochmal die Zahnsymposien und alle Sachen, die du da hast. Also man, ich glaube, das Gespräch hat gezeigt, man kann da richtig tief einsteigen, ja, und es ist nicht einfach so das oder das, sondern es geht halt tatsächlich um die Ganzheitlichkeit, auch Veränderung seiner, ja, Ernährungslebensweise. Ich danke dir sehr und wünsche dir weiterhin alles Gute. Tschüss.